Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 766. Heute sprechen wir über fallengelassene Storylines. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Michi Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Michael.
Wunderschönen guten Tag. Lieber Olaf, schön, dass du Michael auch zu mir sagst. Wie gesagt, das sagt fast keiner auch zu mir, außer meiner Frau und meiner Mutter. Aber es ist schön, auch das mal wieder zu hören. Freue mich sehr, mal wieder hier mit dir über besondere Dinge reden zu dürfen.
Genau. Schön auch, dass du fast dieselbe Anmoderation machst wie bei Headlock das Magazin am vergangenen Freitag. Das finde ich sehr sympathisch. Das ist auch, das spart Energie. Aber genau, heute sprechen wir über fallengelassene Storylines. Und wenn man ehrlich ist, das ist was, das haben wir schon mal gemacht. Da warst du nicht dabei, Shaggy, zu deiner Ehrenrettung, sondern das war in Ausgabe 184. Ich glaube, da warst du noch gar nicht Teil des Teams, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da warst du.
Bei 184 war ich mit Sicherheit schon dabei. Ich weiß noch, dass ich damals einen großen Beschwerdebrief geschrieben habe an dich und das wurde nie aufgelöst. Das ging nie weiter mit dem Beschwerdebrief, die Geschichte. Die können wir heute hier wieder aufgreifen.
Ich kann mich an keinen Beschwerdebrief erinnern. Hast du eine richtige Adresse geschickt?
Ich habe den einfach nur geschrieben.
Ach so.
Wollte den irgendwann überreichen.
Ja, aber auf jeden Fall haben damals der Kai und der David und ich darüber gesprochen und haben über ganz viele Stories geredet, die auch fallen gelassen worden sind. Auch Gimmicks haben wir da drin noch erwähnt, die fallen gelassen worden sind. Shaggy, das Schöne daran ist natürlich, dass wir immer wieder neue Stories bekommen und immer wieder neue Geschichten, die aus unterschiedlichsten Gründen fallen gelassen werden. Und deswegen machen wir es hier genauso wie damals. Shaggy, was sind denn potenziell Gründe, weshalb eine Storyline fallen gelassen wird, also nicht weiter fortgesetzt wird? Weil wir wissen alle, es gibt eigentlich nichts Unangenehmeres als Zuschauer, als wenn quasi eine Geschichte angedeutet wird und auf einmal geht die nicht mehr weiter.
Ja, kommt natürlich auf die Geschichte an, aber ja, das stimmt vollkommen. Gründe sind Verletzungen, Entlassungen, dann doch kreative Differenzen. Man merkt vielleicht, dass die Storyline doch blöd war. Oder ja, man hat keine Lust mehr auf die Storylines. Das könnten die Gründe sein.
Ja, es gibt da wirklich sehr, sehr viele für. Und ich habe natürlich darüber gerade auch aus den Gründen nachgedacht, dieses Thema nochmal aufzugreifen, weil wir in der jüngeren Vergangenheit das wirklich diverse Male gehabt haben. Natürlich jetzt vor allem auch die vergangene Entlassungswelle hat und Abgangswelle, es war nicht nur Entlassung, es waren ja auch teilweise freiwillige Abgänge aufgrund von Gehaltsdiskussionen und Gehaltsverhandlungen, wo man nicht übereingekommen ist. Da hat es unheimlich viele Stories gegeben, die hier ja einfach abgeschnitten worden sind, Shaggy. Und welche fallen denn dir da gerade aus dem aktuellen Programm ein?
Ja, ganz aktuell natürlich eine Geschichte, über die wir oft diskutiert haben. Die Entlassung von Kairi Sane führte eigentlich zum Ende der ursprünglich gedachten Geschichte mit Asuka und Io Sky. Das war ja ganz anders auch aufgebaut. Da ging es ja auch um Kairi und da, dass die plötzlich dann auch weg war, dass die Opfer der Entlassungswelle war, hat dann einfach auch die ganze Geschichte verändert. Also gut, die Geschichte wurde noch zu Ende geführt, aber auf eine andere Art und Weise, nicht wie sie ursprünglich begonnen hatte. Das ist auf jeden Fall eine fallengelassene Storyline.
Genau, Kairi Sane war ja so ein bisschen zwischen den Fronten bei Io Sky und Asuka, ne? Zu welcher Freundin hält sie? Zu der einen, mit der sie das Tag Team bildet oder eben zu Io Sky? Und da wissen wir auch dran, dass eine Asuka ja auch eine Kairi wirklich teilweise schlecht behandelt hat, ne? Ohrfeigen gegeben hat, an Haaren gezogen hat und so weiter und so fort. Und Io gesagt hat so, du musst dir das nicht gefallen lassen. Ja, und dann wurde sie entlassen. Und dann ist die Geschichte vorbei. Und Asuka ist jetzt ja im Endeffekt so ähnlich, wobei man es da ja probiert hat, noch zu Ende zu bringen. Zumindest diesen Story-Arc um eine Io Sky, wo man jetzt ja quasi einfach die Versöhnung gebracht hat. Aber was sich aber auch so angefühlt hat, Shaggy, wie eine Geschichte, die man sehr schnell zu Ende erzählen wollte, oder? Also das war ja auch so eine Charakterentwicklung bei einer Asuka von jetzt auf gleich, mehr oder weniger.
Ja gut, hatte dann auch nochmal was damit wahrscheinlich zu tun, dass Asuka auch schon ihren Koffer gepackt hatte, auf irgendeine Art und Weise und deswegen hat man es dann nochmal schnell zu Ende erzählt. Auch das sicherlich, zumindest eine Storyline, die man zu Ende erzählt hat, aber trotzdem abrupter zu Ende erzählt, als man ursprünglich wollte, also halb fallen gelassen in dem Fall, ja.
Genau, und klar, der Abgang von The New Day hat für gleich mehrere Geschichten für Probleme gesorgt. Und Grayson Waller stand auf einmal ohne New Day da. Auch diese Story mit Javon Evans hatte man ja ein bisschen aufgebaut, ne, wo Kofi Kingston dem ins Gewissen geredet hat. Das war auch nicht mehr da. Also da sind viele Punkte zuletzt da gewesen, wo Stories einfach deswegen gekappt worden sind. Du hast gerade Misserfolg angesprochen, Shaggy. Auch da haben wir zuletzt einige Punkte gehabt. Man hat zum Beispiel Ursprünglich einmal gab es Meldungen, dass wir jetzt bei Backlash eigentlich hätten ein Match bekommen sollen zwischen Cody Rhodes und Jelly Roll gegen Pat McAfee und Randy Orton im Main Event. Also sehr viel, sehr hohe Promi-Dichte. Das hat auch nicht so funktioniert. Zum einen natürlich, weil die Story einfach nicht gut angekommen ist, oder?
Ja, also man hat da gab es ja regelrechte Hasstiraden von Seiten der Fans, die diese Geschichte einfach nicht annehmen wollten. Sicherlich auch verständlicherweise, kann man so sagen, aber das hat auch zu einem großen Umdenken dann da auch nochmal bei den Oberen, aber auch bei den Beteiligten geführt, so dass man diese Story hat auch fallen gelassen hat und auch Pat McAfees Geschichte auch abrupter beendet hatte, als es ursprünglich gedacht war und auch Jelly Roll dann wieder aus dem Programm verschwunden ist.
Da hat man ja sehr schnell improvisiert, also ja quasi noch im laufenden Programm. Also da die haben sich ja quasi im WrestleMania-Match selber noch rausgenommen. Ne? Da gab es ja diesen Elbow von Jelly Roll gegen Pat McAfee durch das Kommentatorenpult. Dadurch war Pat McAfee mehr oder minder raus. Ja, der war später nochmal da, aber egal. hat aber dann keine so große Rolle mehr gespielt. Und es hieß ja auch, dass er von sich aus gesagt hätte, er will gar nicht mehr, dass das quasi hier für ihn weitergeht. Ja, also sich selber rausgezogen hat, weil er nicht möchte, dass die Fans unzufrieden sind sozusagen, was ich dann wiederum auch sehr schätze. Randy Orton auf der anderen Seite, auch da ist die Frage, Shaggy, ist die Story nur fallen gelassen oder ruht die noch? Das müssen wir dann mal abwarten, weil da haben wir natürlich WrestleMania endet sehen, WrestleMania Night One mit dem Punt-Kick von Randy Orton gegen Cody Rhodes, vorher auch noch der RKO gegen eben Pat McAfee. Aber dann war Randy Orton nicht mehr da und wir haben es im Magazin angesprochen, wir wissen nicht so genau, ob er jetzt wirklich verletzt ist. Das heißt, dass er eine ähnliche Rückenverletzung haben soll wie zuvor schon. Also auch da wieder eine sehr schwere Rückenverletzung. Er selber sagt, ey Leute, ich mache Urlaub, ich lasse das alles nur ein bisschen kochen quasi und ich komme irgendwann zurück, wenn der Sommer vorbei ist, wenn ich Zeit mit meiner Familie gehabt habe und dann hole ich mir den 15. Titel. Ruht die Story oder geht die noch weiter?
Ich glaube, die wird noch weitergehen. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die Geschichte muss ja nicht unbedingt dann um den Titel noch gehen, aber macht natürlich auch Sinn. Aber vor allem die auch um die Historie bedingt da zwischen Cody und Randy, die man ja gar nicht so richtig benutzt hat für die Geschichte. Bisher muss man die Geschichte einfach noch weiter erzählen. Du hast das Magazin angesprochen, schon zweimal. Wo kann man das denn hören?
Das ist natürlich zu hören bei unseren Supportern, nämlich auf Patreon, Steady, für YouTube-Kanalmitglieder könnt ihr das jede Woche hören. Der ganze aktuelle Content da gebündelt in 1 bis 1,5 Stunden Podcast-Form, ganz genau. Ja, Shaggy, das sind glaube ich auch mal so zwei Geschichten. In Randy Orton ohnehin jemand, wenn man sich hier so unsere Liste anschaut, der taucht diverse Male auf. Ne? Also vor WrestleMania gab es ja noch das Gerücht, dass man mit Randy Orton und Aleister Black ein Programm gehabt hatte, also auf dem Papier zumindest, was dann nicht so funktioniert hat, was man gar nicht umgesetzt hat, was quasi nur ein Pitch gewesen ist. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, also zum Beispiel auch sowas wie einen, weißt du noch, RK-Bro damals, Randy Orton und Matt Riddle, die waren auch mal ein großes, prominentes Tag-Team 2021 bis 23.
Ja, die auch sehr gut funktioniert haben und das war die Renaissance des auch Charakters Randy Orton, der sich da ja auch neu erfunden hatte und dann auch, nachdem der einige Jahre ja auch eher dann bei den Fans nicht so sonderlich als aufregend empfunden wurde, dann plötzlich ganz anders dastand als zuvor. Und das hat Randy Orton total gut getan. Das war der gechillte Randy Orton, der, glaube ich, auch viel von der Chillness eines Matt Riddle übernommen hatte. Und da hat, ja, früher oder später hat man da ja auf den Split auch hingearbeitet und hätte dann auch ein großes Match der beiden auch irgendwann sehen wollen. Aber da war es auch so, dass eine der Begründungen, die wir vorhin angeführt hatten, die Entlassung von Matt Riddle dazu geführt hatte, dass es nie zu dem großen Pro-Off statt Blow-Off kam. Ha!
Ja, da ist ja so ein bisschen beides, ne? Ja, sehr. Chapeau, Shaggy. Das ist ja so ein bisschen beides gewesen, ne? Das war erstmal, dass ja ein Randy Orton ausgefallen ist, dann hat ja ein Matt Riddle noch so ein bisschen versucht, die Sache weiterzuziehen. Man hat mit Riddle noch probiert als Singles-Wrestler. Ja, und dann kam ja irgendwann diese Entlassungsgeschichte von Matt Riddle mit rein. Das war, glaube ich, im September 2023 oder so ist er dann entlassen worden. Und ja, dann kam Randy Orton irgendwann zurück, aber dann war das auch egal. Dann kann man ja nichts mehr machen. Warum sollst du das dann noch mit aufgreifen, mit einem über ein Talent sprechen, was nicht mehr da ist? Und nicht mehr da ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, wo wir gerade noch bei WrestleMania gesehen sind, lieber Shaggy. War vielleicht auch ein Travis Scott, oder? WrestleMania 41.
Ja.
Entscheidend im Main Event zwischen Cody Rhodes und John Cena eingegriffen mit dem langsamsten Walk-in der Wrestling-Geschichte.
Naja, der Undertaker war schon langsamer auch, aber so dem hat uns abgenommen und sich gefreut, wenn er langsam zu bringen marschiert beim Travis Scott. Ich sag mal so, der Turn damals, das war ja der John Cena Turn, der lang erwartete John Cena Turn. Der Turn war super. Da war Travis Scott ja auch mit involviert. Aber alles, was danach kam, Travis Scott hat einfach gezeigt, dass man mit ihm aufgrund diverser Dinge nicht arbeiten kann so richtig. Der war nicht zuverlässig. Dann hat man das auch fallen gelassen. The Rock war ja sowieso schon nicht mehr zu sehen und dann einfach nur noch Travis Scott. Das allein war schon seltsam und dann einfach, dass man da gemerkt hat, nee, der passt da einfach nicht hin. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Lil Yachty-Fan, aber der ist Wrestling-Fan und der legt sich da schon auch ins Zeug zum Beispiel, wenn man da liegen auch beim Erfolg ein paar Wellen oder ein Bad Bunny, gutes Beispiel. Der hat ja wirklich Bock gehabt darauf. Beim Travis Scott, der hatte vielleicht mal kurz Bock, aber ich glaube, das war dann schnell wieder vorbei.
Ja, und eigentlich diese ganze John Cena Heel-Turn-Geschichte ist eigentlich, da haben wir schon einen Solo-Podcast drüber gemacht, aber das ist eigentlich ein absolut tolles Beispiel für fallgelassene Storylines, weil du gleich mehrere Punkte gehabt hast. Du hast einmal diese Personalie Travis Scott gehabt, der halt dann doch nicht so Bock drauf gehabt hat, so viel da involviert zu sein. Und dann hast du aber auch Story-Ansätze gehabt, die einfach für den Moment gedacht gewesen sind. Ne? Weißt du noch? Die Seele, The Rock will die Seele von Cody Rhodes haben und dann tun sich The Rock und John Cena zusammen und wir alle so, nein, das kann doch nicht wahr sein, der Two-Man-Power-Trip ist zurück mit Travis Scott von mir aus auch. Und dann war The Rock einfach auch gar nicht mehr innerhalb der Geschichte gesehen. Das war ja auch noch so ein Problem.
Ja, auch der hatte keinen Bock, glaube ich. Und der kann sich's erlauben, dann einfach nicht zu kommen. Ich glaube, mit Travis Scott wird man nicht mehr arbeiten. Mit The Rock, mit dem arbeitet man ja schon auch hinter den Kulissen noch zusammen. Aber mit dem wird man auch vor der Kamera weiterarbeiten. Also das schon. Aber der hat auch selber gemerkt, nee, das mache ich. Lass ich lieber. Ich mache lieber Promo für Black Adam. Ich weiß nicht, ob das in dem Zeitraum war. Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, Black Adam. Aber Smashing Machine haben wir übrigens letztens noch den Review-Podcast bei Netflix gemacht. Also lohnt sich auf jeden Fall. Also guter Film, interessanter Film. Beste Performance von The Rock bislang. Nicht ganz auf dem MMA-Niveau eines Warrior zum Beispiel, aber trotzdem sehr, sehr fein. Ich habe auch wirklich jetzt beim Durchschauen dieser ganzen feingelassenen Stories habe ich nochmal so ein paar, ich weiß nicht, war es bei dir auch so, Shaggy, dass du so Flashbacks gehabt hast währenddessen? So, ach, das gab's ja auch noch.
Ja, ein paar Sachen hatte ich total vergessen, an die ich gar nicht mehr gedacht habe, wenn jetzt die Recherche nicht gewesen wäre. Ein paar Sachen, die denkt man sofort, wenn man an vergessene oder fallen gelassene Storylines denkt. Da fallen mir ein paar sofort ein und ein paar, die hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Und ich habe halt hier speziell so ein bisschen in der jüngeren Vergangenheit geschaut, ne? Weil wir haben in dem ursprünglichen Podcast haben wir so viele Sachen angesprochen, die einfach schon zu dem Zeitpunkt aktuell gewesen sind, aber da das 2018 gewesen ist, ist das jetzt auch schon wieder etliche Jahre her. Und da haben wir über so Klassiker gesprochen, ne? Matches, die stattgefunden haben, so gefühlt 1001 Undertaker-Match, was geplant gewesen sein soll und was nicht stattgefunden hat, gegen Sting, gegen Abyss und ich habe keine Ahnung was, gegen den Nexus und so weiter und so fort. Das hatten wir da natürlich auch gehabt. Aber weißt du, ich habe mir auch noch so an eine Story im Speziellen gedacht und gerade weil wir jetzt mit Liv Morgan ja jemand haben, die wirklich zu einem der ganz, ganz großen Stars der Damendivision aufgestiegen ist. Weißt du noch, dass die mal in dieser vollkommen abstrusen Geschichte gewesen ist mit Bobby Lashley und Lana? Auch das war natürlich damals die schöne Story mit Bobby Lashley, der Rusev die Lana ausgespannt hat quasi. Und dann hatten wir noch, da soll es doch die Hochzeit zwischen Lana und Bobby Lashley geben. Das war Ende 2019, wo dann Liv Morgan rauskommt im Anzug, so eine halb Anzug, halb Kleid, irgendwie sowas war das doch ganz merkwürdig. Und wo sie dann doch gesagt hat, hier Lana, ich liebe dich oder sonst irgendwas.
Ja, er hat auch nochmal gesagt, die sind eine Liebesaffäre quasi hatten während der Verletzungsphase von Liv Morgan. Ja, das hatte ich zum Beispiel total vergessen. Also man hat das ja dann auch danach gar nicht mehr thematisiert. Dann kurz danach, schon nach der Hochzeit quasi wieder. Und das war etwas, was, ja, also Lana und Liv, interessant so, aber Bobby Lashley in dem ganzen Triangel, Liebestriangel, also das hat man dann, ich habe es total vergessen. Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, also da, ich hatte noch dieses Bild, weil ich habe irgendwann noch mal die alten Podcasts durchgeschaut und das ist ja schon so, da haben wir irgendwie, ich glaube, zu Women's Revolution oder irgendwas einen Podcast gemacht, weil wir gesagt haben, so, das ist ja alles komplett konträr zu dem, was uns hier WWE versucht zu verkaufen. Genauso noch andere Geschichten, die wir da gehabt haben, aber ich hatte es noch ein bisschen auf dem Schirm, aber nicht mehr so richtig. Du hast gerade eine Geste gemacht, als wolltest du noch etwas hinzufügen.
Nee, gar nicht. Also ich habe nur noch mal drüber nachgedacht auch, aber ich hätte das nie wieder in meinen Gedankengänge platziert, wenn es nicht in der Recherchearbeit gewesen wäre, ganz klar nicht. Aber Bobby Lashley ist auch so jemand, der hat ja öfters, war ja öfters in solchen Geschichten, die dann fallen gelassen worden sind.
Ja, aber teilweise dann auch nicht aus so schönen Gründen, ne? Ich meine, der war ja, wir haben natürlich auf der einen Seite noch diese Bobby Sister Story gehabt, die zum Glück auch nie so richtig aufgelöst worden ist. Und es gab natürlich auch eine Geschichte mit Bray Wyatt, die dann eben aufgrund der gesundheitlichen Probleme von Bray Wyatt nicht aufgelöst worden ist. Die hatten auch mal ein kurzes Programm zusammen vor WrestleMania 39 und da wurde auch quasi darauf hingedeutet, dass es zwischen den beiden ein Match geben sollte. Das ist dann aber ja unter den Tisch fallen gelassen worden, einfach weil halt eben ein Bray Wyatt so krank geworden ist und dann ja auch wenige Monate später quasi verstorben ist. Das ist dann eher so die tragische Komponente. Das ist ja also sowohl menschlich als auch erzählerisch der absolute Super-GAU, wenn dir einfach auf dem Weg da jemand stirbt, weil dann hast du gar keine Chance, mal irgendwas weiter zu erzählen, sondern es ist einfach Ende. Ne? Und
war ja parallel zu der Onkel Howdy-Geschichte auch, die ja da parallel auch ablief, der ja da immer wieder aufgetaucht ist, wo man dann nicht wusste, ist das ein Bündnis, sind die jetzt irgendwie verfeindet, erklärt's mir mal genau. Und ja, White konnte beide Sachen jetzt nie wirklich dann beenden und man hat's ja dann nochmal mit der Neuausrichtung der White Six probiert, aber das war ja jetzt dann in dem Fall gar keine Fortsetzung, keiner von den beiden Geschichten.
Nee, aber das ist halt bitter, was sowas angeht. Wenn dann Bray Wyatt zu der Zeit ist eine absolute Katastrophe gewesen. Und ich merke das auch immer noch, wenn ich so über Bray Wyatt spreche und über den nachdenke, dass einen das auch immer noch bewegt, wo, ne, weil da einfach ein junger Mensch so plötzlich aus dem Leben, aus dem Dasein gerissen worden ist, was halt wirklich einfach eine ganz, ganz traurige und noch immer bittere Kiste ist, die wir da alle irgendwie zu verdauen haben. Ähnlich wie bei Eddie Guerrero. Bei Eddie Guerrero habe ich auch direkt diesen Kloß im Hals, wenn ich über den spreche. Auch ich habe letztens gelesen, dass auch mal für, wo auch fallen gelassene Storylines gewesen sind, dass für, ich glaube, WrestleMania 22 gab es Überlegungen, Eddie Guerrero gegen Shawn Michaels.
Hammer. Wäre krass gewesen, ja.
Ne, das wäre halt ganz fein gewesen. Generell natürlich sind immer so Dream-Match-Fragen auch immer was Schönes, aber wir sind hier natürlich bei den Storylines. Und Shaggy, da gibt es natürlich auch so unangenehme Storylines, durch die teilweise auch das Leben mal durchfährt oder durch die auch mal ja einfach bestimmte Umstände hindurchbrettern, wodurch die zusammenbrechen. Weißt du noch, dass es, also erinnerst du dich noch daran, dass damals Ric Flair gegen seine Tochter Charlotte geturnt ist?
Ja.
Auf die Seite von Lacey
Evans. Lacey Evans, ja, das weiß ich noch. Das habe ich tatsächlich nicht vergessen, einfach weil ich neulich noch mal über Lacey Evans nachgedacht habe. Die hat ja schon mal in einem Interview auch gesagt, dass sie Interesse hat, wieder zum Wrestling zurückzukehren.
Ja.
Und da ist mir dann auch diese Geschichte eingefallen. Er ist ja nicht nur gegen sie geturnt, war ja dann sozusagen ihr Lover. Und dann gab's ja, hat man im Interviewsegment damals gesagt, ja, hier ist nicht nur ihr Lover, er ist auch ihr Sugar Daddy in dem Sinne, denn Lacey Evans ist schwanger. Ric Flair hatte wohl Lacey Evans, also man hat's nie so offen ausgesprochen, aber man hat's angedeutet, dass Ric Flair der Vater von Lacey Evans Baby ist, ja. Und wurde ja dann tatsächlich fallen gelassen, weil Lacey Evans tatsächlich schwanger wurde. Ich hoffe nicht von Ric Flair.
Ja, aber das finde ich halt eben so einen geilen Turnaround irgendwo, oder? So, ja, guck mal, die ist in der Story schwanger, aber sie ist halt auch in Wirklichkeit schwanger. Und dann war sie ja auch ratzfatz komplett weg und hat sich ja dann auch von WWE losgesagt, mehr oder weniger, und hat dann ja ihr eigenes Ding gemacht. Und bin gespannt, ob wir sie nochmal wiedersehen werden. Aber diese Segmente mit Ric Flair, die waren auch ultimativ unangenehm, das weiß ich noch damals. Das war nicht schön. Generell natürlich mit Schwangerschaften, wir sind gerade bei WWE natürlich sehr oft in so Soap-Gefilden. Also Verwandtschaftsverhältnisse spielen da sehr oft eine Rolle. Das wissen wir, da wurde schon mitgespielt. Wer ist denn Vince McMahons angeblicher Sohn? Am Ende war es dann Hornswoggle, weil es witzig ist zum Beispiel. Aber Shaggy, wir haben es auch noch an anderer Stelle mal gehabt. Das steht gar nicht auf unserer Liste. Jetzt bin ich gespannt, wie du improvisierst. Weil mir ist hier der Name Jason Jordan wieder untergekommen. Und man hat auch damals damit gespielt, wer ist denn der Sohn von Kurt Angle?
Ganz genau. Und man hat ja auch gesagt, dass es dann Jason Jordan war. Das hat man schon rausgestellt. Und dann ging die Geschichte aber auch nicht weiter. Ich glaube, woran lag das? Lag das daran, dass Kurt Angle damals gegangen ist? Vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Oder lag es dann auch schon in der Geschichte, dass sich Jason Jordan da schon verletzt hat und nicht mehr antreten konnte? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, es war das Problem, dass sich Jason Jordan dann auch schon verletzt hatte und dass quasi dann dadurch die Karriere fallen gelassen worden ist. Ich weiß, dass wir damals gesagt haben, also weil es ja auch so vom Typ her gar nicht so richtig funktioniert hat mit Kurt Angle und Jason Jordan, dass wir damals auch gesagt haben, Mensch, erzähl doch die Geschichte mit Chad Gable, weil damals hatten wir eben Jason Jordan, Chad Gable als American Alpha. Mhm. Und wenn jetzt der Chad Gable schon der El Grande Americano aus heutiger Sicht ist, dann hätte er auch hervorragend der uneheliche Sohn von Kurt Angle sein können, oder?
Ja gut, hätte Jason Jordan ja auch sein können. Also in dem hat man einfach mehr Talent auch gesehen. Aber da ist natürlich weniger Ähnlichkeit vorhanden bei den beiden, ganz klar. Aber den hat man, glaube ich, als den größeren Star in dem Tag-Team gesehen. Und deswegen wollte man ihn auf diese Art und Weise dann auch weiter aufbauen. Es gab ja noch die Geschichte noch mit Seth Rollins, wo die im Tag-Team auch angetreten sind, sogar Titelträger wurden, und da sollte ja auch ein Split passieren, und das war ja dann, der konnte ja dann Jason Jordan nicht weiter antreten, der ist ja bis heute, das ist jetzt 8 Jahre danach, nicht mehr im Ring gewesen, außer als Offizieller.
Ja, deswegen, also das war eine ganz, ganz schlimme Nackenverletzung, und da war dann auch da, ne, das ist dann höhere Gewalt. Du kannst ihn ja nicht da irgendwo reinzwingen in die Geschichte und sagen, ja, wir machen das jetzt. Scheißegal, wie das dann im Nacken geht. Das ziehen wir jetzt durch. Nee, das muss man dann natürlich dann schon auf diesem Wege machen. Aber ich glaube, Jason Jordan, ich würde das gerne, also das ist so eine schöne Was-wäre-wenn-Frage, aber Shaggy, wo hättest du den gesehen? Also, weil wir sprechen jetzt davon, dass es 2017, 2018 ist. Da kann man sich wieder sehr alt fühlen, so insgesamt.
Naja, also ich glaube schon, dass der Riesentalent hatte, und der hätte schon auch, der hat ja auch gezeigt, dass er am Mike, das funktioniert ein bisschen. Charisma, kann man sich auch noch ein bisschen mehr antrainieren. Also der hätte schon auch durchstarten können, ganz, ganz oben. Da hatte ja viel mit dem vor. Also man wollte den ja auch aufbauen und wollte den auch nicht verlieren, nachdem man klar war, er kann nicht mehr wrestlen, hat man ihm ja direkt einen Job auch angeboten, trotz seines jungen Alters. Also ich glaube schon, der hätte, dass er oben mitspielen könnte. Was wäre, wenn, ist immer schwierig in solchen Fällen. Aber er hatte auf jeden Fall das Material dazu.
Ja, also es ist natürlich auch, wie gesagt, bitter, wenn wirklich jemand so schnell quasi aus der Karriere rausgerissen wird. Und eine andere Geschichte, die ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal ansprechen wollte, welche war es denn? Genau, jemand, der nicht allzu lange da gewesen ist, Shaggy, aber eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hat und sogar mal einen Kurt Angle attackiert hat, auch da sind wir wieder in dieser Zeit, 1920 um den Dreh, war ein Lars Sullivan damals.
Ach ja, ich noch ja. An den von der Sullivan-Familie, Kevin Sullivan, Dave Sullivan, wie heißt der andere? James ja. P? Weißt du, wer es ist? James P. Sullivan?
Aus der Monster AG.
Genau. Du kennst dich ja das richtig aus. Da passt er sogar noch am besten hin. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall ein unehelicher Bruder in dem Fall auch sein von James P. Sullivan. Lars Sullivan, der ja bei NXT da auch also die Leute auseinandergenommen hatte in der Zeit, der aber auch in der WWE groß eingesetzt werden sollte. Bei seinem Debüt allerdings schon, das hat nicht stattgefunden, wegen einer Panikattacke wohl. Der hat ja auch Probleme mit seiner Psyche. Später gab es dann noch andere, ja, problematische Dinge, die man hat rausgekriegt. Der hatte irgendwelche problematischen Äußerungen getätigt im Internet. Ich glaube, es war homophob. Später hat man auch noch rausgefunden, dass er dann da auch noch gar nicht so unbekannt in der Szene dann auch war in vielen Dingen.
Das Ironische an der Geschichte, ganz genau, ja.
Also da sind viele Dinge zusammengetroffen. In dem Fall anfänglich vor allem halt seine Psyche, die ihm da leider mit dem Druck haben nicht fertig werden lassen. Und deswegen hat der Zerstörer Lars Sullivan einfach nicht funktioniert dann und musste da auch schnell abgebrochen werden.
Ja, das war, also der war so ein, war das Raw After Mania sogar? Ich glaube, es war sogar Raw oder kurz nach WrestleMania, nachdem Kurt Angle hier retired war, hat er dann ja einen Kurt Angle noch attackiert und hat dann, wie gesagt, weitere Leute attackiert, hat eine Feder mit der Lucha House Party gehabt. Dann hat er sich aber eine schwere Knieverletzung zugezogen und war dann erstmal weg vom Fenster und ist dann 2020 im Herbst nochmal zurückgekommen. Und da hat man quasi die Story fortgesetzt, also man hat es wirklich probiert, hat dann Jeff Hardy, Matt Riddle und The Miz attackiert. Dann sein letztes Match hatte gegen Shorty G. Den haben wir auch gehabt. Shorty G gesprochen. Bin ich sofort dabei, ich bin Shorty O. Und dann ist er ja, also das war sein letztes Match, und dann ist er ja aufgrund den du gerade genannt hast, ist er dann ja Anfang 2021 ist er entlassen worden. Aber Ich weiß gar nicht, passt Shorty G in die Geschichte hier auch mit rein, Shaggy?
Wegen fallen gelassene Storylines? Nee. Ja. Da, also da hat man ja ein Gimmick probiert, was einfach scheiße war. Aber ich sag jetzt Shorty O zu dir, zumindest solange ich dran denken kann.
Es dauert jetzt zum Glück bei dir nicht ganz so lange, bis du sowas wieder vergessen hast.
Das stimmt, Shorty O.
Was ich jetzt mir jetzt auch noch im Hinblick auf diesen Podcast angeschaut habe, erinnerst du dich noch an Shane McMahons Lockbox?
Das war dieses, was er, wo er angekündigt hatte, ein Geheimnis zu haben gegenüber seinem Vater, Vince McMahon, und der hat ihn daraufhin ja auch in ein Match gesteckt. War das das Match mit dem Undertaker auch?
Genau, WrestleMania 32, genau.
Genau. Dann, aber wir haben nie rausgefunden. Beziehungsweise, wir wissen schon, was in der Lockbox stand, wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Jahre anschaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da um diese Geschichte ging, die in der Lockbox war. Das heißt, man hat es auf anderer Ebene außerhalb der WWE weitergeführt, diese Geschichte.
Das ist aus heutiger Sicht, also kann ich nur jedem empfehlen, schaut euch mal dieses Segment an von 2016. Du hast halt diverse Segmente mit Shane McMahon, Stephanie McMahon und Vince McMahon, wo Shane McMahon als der Retter von der WWE dargestellt wird, nachdem, und er dann auch ganz offen zu Stephanie und Vince McMahon sagt, so ja, ich habe bislang genug zugesehen, wie ihr die WWE in Grund und Boden buckt, quasi wie ihr das ganze Unternehmen zerstört, und ich habe nur auf den richtigen Moment gewartet. Und die Leute, ich weiß nicht, wie das damals bei uns gewesen ist, ich muss eigentlich nochmal nachgucken, aber die Leute haben Shane McMahon aus der Hand gefressen in dem Augenblick. Die Leute sind total abgegangen, weil er halt diese alte Autorität angekratzt hat und dann gesagt hat, ja, nee, aber weißt du, bevor ich gegangen bin, ne, da habe ich mir hier zusichern lassen, dass ich, wenn ich zurückkomme, auf keinen Fall in einer schlechteren Position bin wie jetzt. Und deswegen darf ich mich jetzt vordrängeln, weil es ging darum, wer übernimmt denn Raw, ne, Stephanie oder Shane? Und dann hat Stephanie so, nein, das kann doch nicht sein, ne? Oder Papa, ist das so? Und dann wissen wir so, ja, vielleicht so. Und dann kam diese Idee mit der Lockbox. Und dann bei WrestleMania 32, ich meine, wir alle erinnern uns an das Hell in a Cell Match zwischen Shane McMahon und dem Undertaker, was viel zu lang gewesen ist. Und sind wir ehrlich, an wie viele Aktionen erinnern wir uns?
Ja, der Bump.
Genau, an diesen Sturz von Shane McMahon oben vom Käfig runter. Aber dass das so eine Storyline eigentlich gewesen ist, ne? Dass Vince McMahon eigentlich einen Undertaker hier eingesetzt hat als Bestrafung für seinen Sohn, wird auch nicht erklärt. Und das hat ja dieses Stipulation im Hintergrund gehabt, ne? Wenn Shane gewinnt, dann bekommt er die Kontrolle über Raw und der Undertaker hätte nie wieder bei WrestleMania antreten dürfen. Mhm. Und wenn da ja Shane verloren hat, hat Vince McMahon diese Lockbox eben bekommen, die vorher Shane McMahon irgendwo intus gehabt hat. Aber an diese Story erinnert sich halt, also wird ja gar nicht mehr drüber gesprochen. Das hat ja Hell in a Cell, oh, krass, der ist ja runtergeplumpst, ne? Aber über diese Lockbox redet halt keiner und das ist halt nie aufgelöst worden.
Ja, die sollte man an die Anwälte übergeben. Also wir wissen schon, was drinsteht aus heutiger Sicht.
Ja, aus heutiger Sicht schon. Aber, oder glaubst du, das war, also, glaubst du, es gab jemals eine Idee, was da drin war?
Also das, man hat es uns zumindest nicht mitgeteilt, diese Idee. So viel zum Thema fallen gelassene Storylines. Ich würde ja sagen, aus heutiger Sicht wäre es schon witzig, wenn genau das drin gestanden hätte.
Also ich halte das halt, also du kennst doch Pulp Fiction, ne? Logischerweise. Kennst du ja auch. Und da gibt's doch diesen Koffer, der immer aufgeklappt wird und wo dann irgendwas rausleuchtet und die Leute, die da reingucken, sagen, oh krass, das ist es, ne? Oder irgendwie sowas. Mhm. Und das nennt man ja MacGuffin. Im Filmjargon. Und ich glaube, das ist genau das hier. Ich glaube, die wussten nie, ob die das irgendwie zu Ende bringen wollten.
Also die hätten sich ja was einfallen lassen müssen, dann, wenn sie es zu Ende gebracht hätten. Und das hätte auch enttäuschend sein können, gerade wenn man so einen MacGuffin auch so groß aufbaut. Je größer das wird, umso enttäuschender ist dann die Auflösung. Vielleicht hat man es deswegen auch einfach fallen gelassen.
Ja. Hast du noch was hier für uns, Shaggy, nachdem ich jetzt hier die ganzen Vorlagen geliefert habe?
Naja, ich weiß nicht, wie weit ich zurückgehen kann, weil eine Sache, an die ich sofort denken musste, sofort.
Viel zurückgehen, wie du möchtest.
Okay. Das, was mir sofort als allererstes einfällt bei fallen gelassenen Storylines, ist GTV. Das war diese, okay. Ja, mit der versteckten Kamera, wo man immer Bilder im Backstage-Raum gesehen hat. Zum einen hat man da auch Geschichten offenbart, wie Stephanie McMahon und Test. Da hat man das erste Mal diese Liebelei dann auch gesehen. Zum anderen hat man aber auch so Sachen gesehen wie Al Snow, der sie in der Nase bohrt. All solche Sachen. Das war etwas, wo man immer überlegt hat, wer steckt dahinter? Wer könnte der Mensch hinter GTV sein. Das ist übrigens, ich glaube, in der ersten Episode hieß es GDTV noch, was noch mehr auf Gold, dass der tatsächlich der Favorit auf diesen Posten gewesen wäre, halt noch mehr hingedeutet hat. Aber aufgelöst wurde das nie. Wenn man es aufgelöst hätte wahrscheinlich, dann hätte man auch da den Hornswoggle wieder genommen. Aber das wurde leider nie aufgelöst. Wer steckt hinter GTV? Wir wissen es bis heute nicht.
Nee, also da gab es mehrere Gerüchte. Also Dustin Rhodes war jemand, aber der hat dann WWE verlassen und ist dann woanders hingegangen. Und dann, wie gesagt, wir sind jetzt hier im Jahr 99, 2000. Ne? Und da gab es sogar die Idee, Tom Green oder den Headbanger Thrasher damit einzubauen, weil ja der Mosh, der war ja Beaver Cleavage hinterher und der hatte was anderes zu tun.
Genau, der hatte da keine Zeit. Glenn Ruth heißt der Headbanger doch auch, deswegen GTV würde Thrasher passen. Ja. Tom Queen, der Comedian, also der Schauspieler, übrigens auch jetzt kein großartiger Schauspieler, der war ja auch zumindest WWE-nahe Fan und war zu dem Zeitpunkt, hatte der auch eine Hochphase, hätte natürlich auch sein können, aber wir wissen es nicht. Es gab ja später nochmal, wie hieß es, FU?
Nee, FU, auch das wieder ein schönes Wortspiel, oder? Weil ich erstmal überlegt habe, ob es wirklich FTV heißt, oder aber ja. Es ist FU, also wie der Blick, nicht FU.
Ja, FU. Und
das war dann 2002, bei Raw war das damals. Eigentlich genau dasselbe Konzept, ne, so komische Aufnahmen, Backstage, aber auch nie wirklich erklärt worden ist, wer das dann irgendwie gewesen ist und wozu und weshalb, warum.
Lustig wäre es gewesen, wenn man bei F-View heimlich gesehen hätte, jemanden, der mit einer GTV-Kamera filmt und umgekehrt genau das Gleiche, wenn die sich quasi aufgedeckt hätten jeweils.
Ja.
Aber das nee, beides nicht rausgekommen.
Nee, alles nicht. Und generell natürlich auch da, man hat diese Segmente natürlich immer genutzt, um irgendwie so ein bisschen, also zum einen so Quatsch zu erzählen, manchmal so ein bisschen was Witziges, aber manchmal auch so, ja, guck mal hier, wir haben hier eine kleine Story-Entwicklung irgendwo, ne, und gerne mal auch eine Attacke. Und es gibt ja so Bereiche im WWE-Umfeld, die sind ja gefährlicher als die Hinterhöfe von wie in Berlin oder so. Und da möchte ich auch ganz gerne mal hier zumindest, also die Attacken, die nicht aufgeklärt worden sind, gab es halt zuhauf. Und da gibt's einige. Ich fange mal an mit NXT-Zeiten, weil es wurde nie erklärt, wer Hideo Itami ausgenockt hat und seine Schulter verletzt hat, Shaggy.
Ja, das zum Beispiel hätte ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Kenta? Kenta ist es, gell? Ja, genau. Wer Kenta damals quasi attackiert hatte. Ich glaube, das ist gerade das witzig, dass du mit einer der wahrscheinlich unwichtigsten dieser Geschichten noch anfängst. Aber
ja, weißt du warum?
Warum?
Weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte und weil ich so, ach ja, das gab's ja auch, deswegen.
Ja, woran ich gerade in dieser ähnlichen Geschichte denke, ist ja, dass Edge, der ist ja auch mal attackiert worden, da ging es gegen Team Angle. Wer waren da seine Partner nochmal?
Brock Lesnar und Chris Benoit, wenn ich mich nicht
täusche. Genau. Die waren es auf jeden Fall. Die sollten ja gegen das Team Angle antreten und da wurde ja Edge aus dem Schoß genommen. Und auch diese Geschichte wurde zum einen nie aufgeklärt und zum anderen nie fortgeführt, weil Edge ja dann tatsächlich verletzungsbedingt ausgeschieden ist. Und als er wieder zurückkam, ist er dann, glaube ich, auch im anderen Brand gewesen und da hat man es auch so gar nicht mehr fortgeführt.
Ja, da ist ja quasi aus diesem, das war ja im Vorfeld von WrestleMania, nee, das war No Way Out. Das war im Vorfeld von WrestleMania 19, so rum war es. So. Oder? Vertue ich mich jetzt gerade? Doch.
Ja, doch. Das muss zeitlich da gewesen sein. Ja.
Und da wollte man ja eigentlich hier Kurt Angle gegen Brock Lesnar aufbauen und man hat sich dieses Six-Man-Tag gehabt und da hat es mich eigentlich drauf gefreut gehabt und dann war Edge halt raus, der damals so auf dem nächsten Schritt gewesen ist nach oben. Und ich weiß noch, wie abgefuckt ich damals gewesen bin, als der plötzlich nicht mehr aufgetreten ist und man das auch nicht aufgeführt hat. Und danach ist er zurückgekommen und ist ja erstmal ausgebuht worden, weil er plötzlich aussah, als wenn er 3 Dosen Spinat zu 4 gegessen hätte.
Ja. Hast du noch eine Attacke, die du uns noch mitgeben wolltest?
Ich glaube, ganz berüchtigt ist natürlich die Attacke mit dem Hammer. Weißt du das noch? Also nicht mit dem Schlagwerkzeug, sondern
mit dem weißen Hammer bei der WCW.
Genau. Wer hat, also bei Stone Cold Steve Austin wussten wir, wer ihn angefahren hat. Ne? Das war I Did It for the Rock. Das war Rikishi. Das war auch nicht gut. Man hat es aber zu Ende gebracht.
Hat es aufgeklärt, ja.
bei der WCW wurde aber Kevin Nash mehrfach von einem Hammer attackiert. War es nicht sogar ein schwarzer Hammer? Ich weiß es gar nicht mehr.
Es war ein weißer. Also ein weißer? Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein weißer war. Und der ist ja dann später nochmal aufgetaucht. Ein paar Jahre später in einer ähnlichen Geschichte gab es nochmal eine Referenz, aber auch das hat man dann nie nochmal aufgeklärt. Hogan gab es als Gerücht, Randy Savage, solche Sachen, aber es wird nie. Man hat ja Fotos auch gezeigt, wie Hogan neben diesem in dem einen weißen Hammer stand. So in dieser Geschichte. Deswegen, ja, es war ein weißer.
Ich bin gespannt, weil hier in unserer Aufzeichnung steht schwarzer Hammer. Aber ich vertraue dir mal.
Vertrau mir, ich bin mir ziemlich sicher. Ich hoffe, ich verwechsel es nicht mit einer anderen Geschichte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein weißer Hammer war.
Ja, nein, aber sowas hast du halt wirklich ja ganz oft in dieser Hammergeschichte. Man hat es halt durchgezogen. Das finde ich eben so interessant. Man hat das wirklich durchgezogen. Man hat das ja angedeutet, aber man hat es nicht gebracht. Genauso wie man es ja auch zum Beispiel nicht erklärt hat, wie, ich glaube, das hatten wir auch in einem ursprünglichen Podcast mal. Es gab ja mal ein Buried Alive Match zwischen Kane und dem Undertaker, wo dann ja der Nexus eingegriffen hat und dafür gesorgt hat, dass der Undertaker hier verloren hat gegen Kane. Und zum einen wurde da angedeutet, dass es eine Higher Power hinter dieser Nexus-Story geben würde. Also wer war das, wurde auch nie erklärt. Und zum anderen hat man auch das nicht so auferzählt, dass der Undertaker dann Rache am Nexus genommen hat. Weil es gab Gerüchte, dass man Wade Barrett gegen den Undertaker hätte fehden lassen wollen. Das hat man aber auch, es fand nie statt einfach. Und der Undertaker hat auch den Nexus nie erwähnt und die ganze Geschichte war quasi null und nichtig.
Ja, hat man dann nie weiter fortgeführt und es gab auch nicht den großen Clash der beiden, auch nicht bei WrestleMania, wo was ja hätte auch dann so sein sollen. Aber nein, gab es leider nicht. Einfach auch hier in dem Fall fallen gelassen.
Ja.
Ich habe noch eine ganz tolle Sache. Und zwar, da habe ich auch sofort dran gedacht. Nach GTV kam mir das sofort in Gedanken, weil da weiß ich noch genau, ich saß da vom Fernseher, hab diese, ich rede von Lex Luger mit seiner ominösen Rede, die mir nie ausgeschaltet wurde, am Rednerpult, wo er mit Miss Elizabeth in so einem Rednerpult stand, in so einem schicken Anzug, sich auch immer wieder die Krawatte so nach oben gezogen hatte, weil er jetzt eine große Rede halten wollte. Eine große Ankündigung in der Rede. Er hat sich auch anders gegeben, hat sich anders benommen, so ein bisschen gefühlt. Das war nicht der Luger, den wir so kannten. Und für mich da wirkte es so, als wäre jetzt, ja, vielleicht gibt man dem Charakter irgendeine Wandlung oder verändert ihn ein bisschen oder keine Ahnung, was er da Großes sagen will. Dann hat man weggeschaltet. Man hat es nicht gehört, diese Rede. Und dann wurde das nie wieder erwähnt. Es wurde nicht mal erwähnt, dass es diese Rede gab. In der Woche drauf schon nicht mehr. Also das war irgendwie seltsam. Aber ich habe da auf was gewartet und ich dachte, oh cool, dann erzählen sie es in der nächsten Woche weiter. Dann saß ich da, nichts passiert, in der Woche drauf. Nichts passiert, in der Woche drauf. War Luca ganz normal plötzlich einfach so wieder da.
Ja, macht man gerne sowas, ne? Mal was zeigen und dann lässt man es fallen. Weißt du noch, dass wir mal bei SmackDown einen Hacker gehabt haben? Für so Programmfehler und sowas gesorgt hat damals und so mysteriöse Geschichten?
Ich dachte, das wäre vielleicht dann Sami Callihan, der ja so ein ähnliches Gimmick dann irgendwann hatte bei NXT, aber das ist dann bei SmackDown so, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Witzig.
Das war damals, da war Mustafa Ali gepitcht worden.
Ach ja, doch, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich wieder an diese Geschichte. Hätte ja auch irgendwie ganz cool gepasst irgendwie zu dem, aber ist dann auch nicht weitergegangen.
Nee, da ist auch nichts mehr passiert. Das ist halt so. Was ich aus heutiger Sicht irgendwie ein bisschen liebe, muss ich dazu sagen, was aber damals richtig schlecht weggekommen ist. Kannst du dich noch an diese Story mit dem falschen Kane erinnern? Dem Imposter Kane damals?
Ja, Doc Gallus war das. Ja.
Genau.
Der einige Rollen hatte hier bei der WWE. Ja, da hatte dann auch, gab ja mehrere, also es gab ja sogar damals das Gerücht, dass Glenn Jacobs sogar mit dem Karriereende oder mit dem Verabschied geplant hat, dass man deswegen möglicherweise, weil man den Charakter Kane behalten wollte, einen anderen gebracht hatte. Letzten Endes hat der überhaupt nicht funktioniert, kam beim Publikum nicht an. Auch dieses Outfit sah irgendwie, also wirklich aus, als wäre es eine billige Karnevalskostümierung von Kane. Warum auch immer, man hat ja das Original-Kane-Kostüm. Es lag, glaube ich, an den Haaren. Also diese Perücke, die Doc Gallus aufhatte, das sah so schlecht einfach auch aus. Das hat dann am Ende gar nicht funktioniert. Also es gab am Anfang, der wurde stark dargestellt, aber dann hat ihn Glenn Jacobs Kane irgendwann aus der Halle rausgeprügelt und hat ihm auch nochmal am Ende die Maske abgezogen, als er so rausgeprügelt worden ist. Und danach wurde er nie wieder gesehen.
Hat er den nicht sogar aus dem Gebäude rausgeprügelt?
Aus der Halle, hinten durch die Backstage, durch eine Tür. Und dann im letzten Moment hat er ihm quasi nochmal so einen Kopf gepackt und dann hat man noch gesehen, wie er ihm die Maske abzieht mit den Haaren dran. Und danach war ja der Imposter Kane, wie er auch hieß, verschwunden.
Ja, das sind auch sehr oft eben diese Gimmicks, die halt kurzzeitig mal verwendet werden und dann eben ganz schnell wieder zu Ende sind. Also da sprechen wir jetzt heute nicht drüber. Da kann man einen eigenen Themen-Podcast drüber machen, wenn man ganz ehrlich ist. Wir konzentrieren uns heute auf die Stories und da auch im Speziellen auf WWE, weil auch bei AEW hätten wir natürlich noch einige Punkte gehabt. Es gibt auch immer wieder Matches, die halt nicht stattfinden, ne? Das muss man auch sagen. Also Matches, die nicht stattfinden, aus dem einen oder anderen Grund. Zum Beispiel auch da wieder WrestleMania 32. Erinnerst du dich noch dran, dass im Vorfeld von WrestleMania 32 Dean Ambrose und, also der heutige Jon Moxley und Mick Foley, dass die sich damals so einen Social-Media-Streit geliefert haben? Und dass man darauf eigentlich ein Match der beiden bei WrestleMania aufbauen wollte?
Ja, gerade auch ein Match wahrscheinlich mit Hardcore-Regeln, wie es die WWE damals genannt hatte. Also ich hätte mich darauf gefreut, weil gerade Dean Ambrose, der war zumindest in Indie-Zeiten ein bisschen wilder. Der war ja schon wild als Dean Ambrose, so, aber der war natürlich, wir kennen ihn ja als Jon Moxley auch heute noch, als Jon Moxley natürlich nochmal ein anderes Kaliber, was so Hardcore-Matches anging. Und dann gegen einen Mick Foley, der ja trotzdem schon längst über seinen Zenit drüber war, aber das wäre trotzdem, hätte man da auch um seine Schwächen kaschieren können und auf die Stärken aufbauen können. Das wäre schon jetzt kein Fünf-Sterne-Match, aber das wäre ein harter Brawl gewesen. Und da hatte ich schon so ein bisschen Bock damals drauf und das ist dann nie zustande gekommen.
Ja. Und stattdessen haben wir Brock Lesnar gegen Jon Moxley bekommen.
Der hätte ja auch einen anderen Gegner haben sollen. Brock Lesnar, das war ja in dem gleichen Jahr, wo da eine Fehde mit Bray Wyatt angedeutet worden ist.
Ja, stimmt. Ja.
Das war der Bray Wyatt. Die ganze Wyatt-Familie hat quasi Brock beim Royal Rumble aus dem Ring geworfen. Und dann wurde das angedeutet, als würde das eine Fehde werden. Aber Brock wohl, heißt es, meinte, ja, ich glaube nicht, dass unsere Stile so harmonieren werden. Und dann hat man sich final für, vielleicht ist auch das der Grund, warum dann auch Dean Ambrose Mick Foley fallen gelassen worden ist, man für Dean Ambrose als Gegner entschieden. Und ich sag mal so, die anderen beiden Matches wären besser gewesen als Dean Ambrose gegen Brock Lesnar.
Hatten wir nicht noch irgendwann mal Brock Lesnar gegen Luke Harper oder sowas? Oder so, nee, gegen Luke Harper und Bray Wyatt? War das nicht sogar? Das war auch 2016. Doch, das war.
Hatten
wir das dann.
Das war ja in dem Vorfeld dann quasi da auch so. War eigentlich Bray Wyatt gegen Brock, war gerüchteweise zumindest das Match, was man für WrestleMania hätte aufbauen wollen. So zumindest sah es im Rumble aus.
Ja, daraus wurde dann eben dieses, ich weiß noch, da habe ich mich sehr drüber aufgeregt damals, dass dann Brock quasi hier die Wyatts so abgefertigt hat und dass auch Bray Wyatt da so schlecht aussah quasi. Und im Endeffekt, das war ja wirklich auch da hat man ja auch der Wyatt-Family damals massiv die Zähne fast schon gezogen. Wenn wir zu WrestleMania gehen, da hat man ja The Rock gehabt, der dann da Eric Rowan in kürzester Zeit besiegt hat und dann ja noch John Cena hinten dran gewesen ist, wo die dann rausgeboxt haben quasi.
Ja, weil Bray Wyatt einfach kein Match mehr hatte. Dadurch hatte man die anders eingesetzt und dann blieb nur sowas übrig. Also dieses Impromptu-Match mit The Rock und Eric Rowan in diesen wenigen Sekunden. Ja, schade.
Ja,
Verschenktes Potenzial.
War nicht ganz so geil. Aber was wäre denn wohl gewesen, Shaggy, wenn wir CM Punk gegen Kevin Nash bekommen hätten im Summer of Punk statt CM Punk gegen Triple H damals?
Ja, wäre wahrscheinlich nicht besser gewesen. So, aber in dem Fall gab es ja andere Gründe, warum. Wir hatten ja im Vorfeld, ist ja ein Kevin Nash zurückgekehrt, wieder mit auch längeren dunklen Haaren. Das hatte er ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon nicht mehr. Da waren schon die kürzeren grauen, aber er hatte sich nochmal gefärbt und war sie wachsen lassen und hat dann CM Punk mit einer Powerbomb attackiert. Das war ja diese überraschende Rückkehr von Kevin Nash. Und dann wollte man eine Fehde zwischen den beiden mit abschließenden Match aufbauen. Aber dazu ist es dann auch nie gekommen. Da war Kevin Nash verletzt dann oder hat man es einfach fallen lassen? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, er hat die medizinische Freigabe, glaube ich, einfach nicht bekommen.
Ja.
Und deswegen ist dann CM Punk gegen Triple H zustande gekommen und Kevin Nash ist ja da so klammheimlich quasi aus dem ganzen Programm rausgestrichen worden. Und also das Beste zwischen CM Punk und Kevin Nash, und ich glaube auch, dass Kevin Nash da vielleicht gar nicht so richtig Bock gehabt hat, mit dem CM Punk zu arbeiten. Der CM Punk hat ihn auch einmal ganz schön am Mikrofon vorgeführt, wenn du dich daran erinnerst, ne? Hier, ich habe noch eine SMS von meiner Schwester bekommen. Wow, Kevin Nash, LOL, thought he was dead. Was auch immer, das stand doch da drin. Irgendwie so in dem Stil war das doch. Und ich glaube, dass Kevin Nash sich da auch ein bisschen, also in dem Augenblick sah es sehr stark danach aus, als wenn er sich persönlich angegriffen gefühlt hat durch diese Geschichte. So.
Kevin Nash übrigens ein gutes Thema für eine andere Geschichte, die mir dann auch noch einfällt, wo man über fallen gelassene Storylines spricht. Auch eine Verletzung im Endeffekt. Ich rede über die NWO. In der WWE aber. Die NWO, die ja da mit einem großen Knall zur WWE gekommen ist. Vince McMahon hat sie gebracht, um die WWE zu zerstören. Und ja, da noch die Outsiders, Kevin Nash, Scott Hall, mit Hulk Hogan zusammen. Das war schon ein großer, auch cooler Moment, dann die NWO-Musik nochmal im WWE-TV zu hören. Das war schon was Besonderes. Ja, und dann gab es ja einige Probleme, warum die NWO umstrukturiert werden musste. Scott Hall mit seinen Problemen, ein Hulk Hogan, dann auf die Babyface-Seite nach dem Match gegen The Rock bei WrestleMania. Und dann hatte man aber Shawn Michaels dazugeholt, X-Pac dazugeholt, auch Big Show, der dann Teil der NWO war. Und dann wollte man ja eine Geschichte mit Triple H starten, aufgrund der Historie, der Klick. Und ja, da gab es ja dann auch ein großes Match, wo sich dann aber auch ein Kevin Nash dann auch verletzt hatte. War es Quadrizeps, glaube ich, oder? Ja,
ich glaube, es war Quadrizeps. Der Oberschenkelmuskel.
Genau.
Ja. Bei diesem Multiman-Match damals, ja.
Da hat die Aktion ja auch gesehen, wie er dann so rüberläuft in die Ringecke und dann sieht man in dem Moment, wo der Quadrizeps reißt, wie er dann auch zu Boden geht. Also kein schöner Moment für ihn. Und das war dann aber auch das Ende. Die WWE löste dann direkt, also das war in dem Fall, glaube ich, was Vince McMahon, der dann in der Woche drauf gesagt hat, die NWO ist jetzt vorbei.
Ja, das war ja auch furchtbar. Ich weiß auch noch, dass dann hat man ja noch Ric Flair so als nicht direkt Mitglied für die NWO, sondern so als Sympathisant in Machtposition und so. Das war damals echt eine ganz schlimme Kiste. Und auch selbst als man ja bei No Way Out die NWO da vorgeführt hatte, da hatte man sich ja schon gefragt, so, okay, was gibt's da jetzt draus und was passiert da jetzt draus? Deswegen, das ist ganz, ganz merkwürdig gewesen. Ich hatte noch was Älteres. Wo war das denn jetzt hier? Ich hatte noch was Älteres und das war, genau, weil du gerade großer Knall gesagt hast. Was? Nein, ich komme jetzt nicht mit der explodierenden Limo von Vince McMahon.
Ach so, okay.
Entschuldigung. Sondern ich komme mit einem Dr. Death Steve Williams. Passt auch zu der Limo, mein ehrlich, ist zumindest der Name. Der sollte ja damals, als der 98 zur WWE gekommen ist, sollte der ja als potenzieller wirklich Upper-Mid-Kader bzw. Main-Eventer eingesetzt werden, weil der halt so die Reputation als harter Kerl gehabt hat. Und der sollte eigentlich als Monster-Heel aufgebaut werden, um dann unter anderem gegen den Steve Austin zu fäden. Und dann sind wir an einem deiner Lieblingsthemen, Shaggy, angelangt, nämlich dem Brawl for All damals, wo man ja, ey, ganz im Ernst, also nicht nur, dass das ja ohnehin schon ein total schwachsinniges Konzept gewesen ist, und diese echten Boxkämpfe, was auch immer, da unabgesprochen, wo sich die Leute einfach auf die Schnauze gehauen haben und verletzt haben am laufenden Band mit irgendwelchen Gehirnerschütterungen, sondern du steckst doch nicht jemanden, den du als Main-Eventer siehst, damit rein und dann wird der auch noch von Bart Gunn hier besiegt und ausgenockt und danach war es das halt mit ihm. Ich kann aber nachher dann nicht mehr ernst nehmen.
Ja, also haben wir ja schon so oft gesagt, ganz, ganz dumme Idee von Seiten der WWE, wer die Idee hatte für das Brawl for All Turnier, was ja aus heutiger Sicht immer noch so unterhaltsam ist im Nachhinein. Wir reden ja da Jahrzehnte danach immer noch drüber, weil es einfach auch so schlecht war. Und Steve Williams gegen Steve Williams, wie Steve Austin ja mit richtigen Namen auch heißt, das war geplant. Also der Monster Heel, der Zerstörer, der war ja so ein legitimer, auch harter Hund, Steve Williams. Aber scheinbar war Bart Gunn härter als Steve Williams, denn der hat ihn da wirklich ausgenockt. Und dann wurde das einfach fallen gelassen. Man hat dann in der Midcard nochmal kurz probiert, aber auch da ist Steve Williams und Ende der 90er und die WWE, das hat einfach nicht zusammengepasst.
Nee, nicht so wirklich, wenn man da mal ganz ehrlich ist, ne? Und wir haben da, wir haben so mehrere Stories, die quasi immer wieder abgebrochen worden sind, ne? Also auch zum Beispiel, das ist jetzt ganz weit zurück, Shaggy. Erinnerst du dich noch an die Geschichte mit Jake Roberts und dem Ultimate Warrior damals? Also wir sind jetzt da so, wo sind wir? 92, 91, 92 sind wir, ne?
Ja, das war ja die Geschichte auch mit dann, wo dann auch Randy Savage dann später die Rolle eingenommen hatte von dem Ultimate Warrior. Also es war, da gab's eine Fehde, auch wo Jake Roberts Ultimate Warrior ja, glaube ich, in irgendwie die Angst nehmen wollte, irgendwie sowas, irgendwie so aufbauen wollte. Und in dieser Fehde ist er ja dann quasi auch geturnt gegen den Warrior und dann sollte ein großes Match der beiden auch stattfinden, was dann aufgrund der Entlassung des Ultimate Warriors nicht stattgefunden hat. Und man hat dann aber Jake Roberts gegen Randy Savage gestellt. Das war der Schlangenbiss dann, der dann, und das, vor allem war es die Hochzeit, die er ja quasi dann gestört hatte. Also das waren dann die Geschichten, für die man sich dann entschieden hat. Und das hat ja auch funktioniert. Aber Jake Roberts gegen Ultimate Warrior zu dieser Zeit, das wäre schon ein großes Match geworden. Eine große Fehde.
Ja. Ah, das waren auch coole Vignetten, ne, zwischen den beiden da, wo der Jack Roberts den Warrior da in eine Schlangenkammer eingesperrt hat und solche Geschichten und der Warrior dann gebissen worden ist. Das war halt ultra trashig natürlich damals, aber ja, hat schon irgendwie ganz gut gepasst. Shaggy, ich überlasse dir noch einen, weil wir müssen jetzt relativ kurzfristig langsam hier den Podcast beenden, nach gut 52 Minuten, weil ich muss jetzt gleich zum Zahnarzt.
Okay, machen wir ganz schnell. Vielleicht nehme ich was ganz Schnelles, was ganz Kurzes und noch was anderes, weil ich ja eigentlich noch zwei Sachen habe, die ich gerne noch ansprechen wollte. Denn eine Sache habe ich ganz vergessen, obwohl I still remember auf dem Zettel stand. Booker T hat ja Backstage einen Umschlag bekommen. Ich glaube, Heidenreich hat ihn dem sogar gebracht oder hat ihn gefunden. Und zumindest stand er mit Heidenreich da, hat ihn aufgepackt und da stand drauf, I still remember. Und da dachte er, das ist jemand aus der Vergangenheit von Booker T. Wer könnte es sein? Goldust wäre naheliegend aufgrund der Geschichte bei den beiden. Aber auch Stevie Ray wurde ja sogar namentlich genannt. Letzten Endes haben wir es nie rausgefunden, weil der Zettel vergessen worden ist. Der wurde auch nie wieder erwähnt. Das ist das eine. Du hast doch was?
Ja, ganz kurz. Wo wir gerade bei Zetteln sind, da muss ich dran denken. Erinnert sich noch an das Match zwischen Steve Austin und den McMahons vom King of the Ring damals, 99?
Ja.
Wurde da jemals aufgeklärt, wer den Koffer, der über dem Ring hochgezogen hat?
Ach stimmt, ich glaube, das wurde nicht aufgeklärt, jetzt wo du es sagst.
Das meine ich mit den Flashbacks, weißt du, du liest ja, das ja. Eine und du hörst das eine und im gleichen Moment denkst du an irgendwas anderes. Ja, ist dann hast gehört dir jetzt trotzdem der letzte.
Vielleicht ja, das, was ich immer gerne noch erwähnen würde, ist eine Gruppierung, ein Stable, was ich eigentlich sehr, sehr mochte, weil ich gerade fand, dass Raven und Vampiro sehr gut zusammengepasst haben, ist das Dark Carnival, wie es ursprünglich ja hieß, mit Raven und der Insane Clown Posse und Vampiro zusammen. Das war ja ein Stable bei der WCW, wo man so ein bisschen drauf gesetzt hat, ein bisschen düsterer, man wusste nie genau, was hat genau eigentlich Raven auch vor mit dem Stable, wo geht's hin? Das fand ich schon total spannend und dann gab es wohl ein Backstage-Meeting, wo auch so ein bisschen darauf eingegangen ist, wie es in der Zukunft weitergehen wird und da ist Raven wutentbrannt rausgerannt aus dem Backstage-Meeting und nie wieder aufgetaucht. Das heißt, er hat zu dem Zeitpunkt die WCW verlassen. Deadpool hieß es Stable. Yeah. Deadpool hieß es. Dark Carnival wurde es danach dann erst, nachdem Raven die auch verlassen hat. Dann kam auch noch der Kiss Demon doch auch noch irgendwie dazu. War nie wieder so cool wie vorher, die Insane Clown Posse. Ja, jetzt nicht unbedingt die besten Wrestler, aber große Wrestling-Fans auch. Und trotzdem unterhaltsam. Das war aber gerade Vampiro und Raven zusammen, das hat schon geil funktioniert.
Ja. Ein Rausschmeißer habe ich noch. Weil, erinnerst du dich dran, dass Dolph Ziggler mal bei WWE gekündigt hat und gesagt hat, hier, mir reicht's jetzt? Und auch so ja. Eine Art Moment gehabt hat, wie eigentlich einen CM Punk mit der Pipebomb. Das war nämlich Ende 2017. Da hat sich ja Dolph Ziggler bei dem Clash of Champions die US Championship von Baron Corbin geholt. Und danach bei SmackDown hielt er direkt eine Promo, wo er ja quasi über die WWE vom Leder gezogen ist und dass die WWE ihn nicht verdienen würde und er hat dann den Titel niedergelegt und hat quasi gekündigt in dem Augenblick.
Ja, geil, geiler Moment.
Sowas wie eine Work-Shoot-Promo und ich weiß noch, dass das damals richtig geil gewesen ist, weil ja. Ne, weil es sich echt angefühlt hat so.
Ja, man hat also wirklich einen cooler Moment. Das hat sich super echt angefühlt. Man dachte, geil, jetzt wird man wahrscheinlich einen coolen Weg gehen. Man sieht den jetzt in den Indies, vielleicht Dolph Ziggler, bis er irgendwann wieder zur WWE zurückkommt und dann als der legitime Main-Eventer dann auch positioniert wird. Der damals hätte auch sein können. Ja, was ist passiert? Er ist gegangen, hat den Gürtel ja niedergelegt.
Ja.
Und kam ein paar Wochen später in die Midcard einfach so wieder zurück.
Ja, der ist, glaube ich, dann beim Rumble wieder zurückgekommen und ist innerhalb kürzester Zeit rausgeworfen worden oder so. Also
das war alles. Ja. Also das war gerade diese, ich gehe jetzt und habe keine Lust mehr, Storylines, die funktionieren doch eigentlich recht gut. Genauso habe ich auch echt keinen Bock mehr. Ich fühle mich hier bei Headlock nicht gut aufgehoben. Ich habe keine Lust mehr. Weißt du was, Olaf? Ich kündige. Und ich werde nicht einfach so im nächsten Podcast wieder hier sein. Nein, das war es endgültig.
Genau. Ja, da muss man uns überlegen, was wir mit dem Shaggy jetzt anstellen. Ich glaube, da muss ich den Podcast hier auch ganz schnell zu Ende bringen und sage schon mal, wir hören uns, also nicht der Shaggy ja nicht, ne, der Shaggy hat ja gekündigt, den hören wir jetzt erstmal nicht mehr, aber mich hört ihr auf jeden Fall an selber Stelle hier mit dem David, nämlich zu der Review zu Double or Nothing, wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch, so um den Dreh, wieder. Und nächste Woche geht's dann hier ebenfalls weiter im Programm. Kleiner Spoiler, was das angeht. Der Saladin und ich, wir werden wahrscheinlich eine zweiteilige Karriere-Rückblicksreihe zu AJ Styles machen. Also das ist so der Plan. Shaggy, da bist du ja schon wieder.
Ach, sind wir noch auf Sendung?
Ja, ich habe einen Monolog einfach gehalten.
Okay, ich kündige. Ich komme nie wieder.
Gut, uns hört ihr dann auf jeden Fall hier an gleicher Stelle wieder. Und nicht vergessen, in einer Woche ist der Clash in Italy. Das ist nämlich das nächste, was wir auch noch im Plan haben. Und wir haben hier für kommenden Sonntag noch das Watch Together mit der Melanie Gray und meiner Wenigkeit auf unserem YouTube-Kanal. Seid da dabei. Also jede Menge Podcast-Content für den Shaggy, der jetzt hier mit einem wilden Schwert gestikuliert. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.